Liebe Gemeinde, Philippi Caesarea. Philippi Caesarea, die Heimatregion des Petrus. Dort in Philippi Caesarea scheint alles geklärt zu sein. Da ist Petrus aufgewachsen, da fühlt er sich zu Hause. Seine Familie lebt hier und dort hat er seine Berufung erlebt. Zuerst die Berufung zum Fischer. Er hat als Fischer gearbeitet. Aber hier hat er auch Jesus kennengelernt und ist von ihm berufen worden. Nicht mehr nur Fischer zu sein, sondern Menschenfischer zu sein. Hier in Caesarea Philippi, da schlägt aber nicht nur das Herz des Petrus, sondern da schlägt das Herz dieser neuen Jesusbewegung. In dieser Gegend in Galiläa hat Jesus den Menschen seine Botschaft vom nahen Gottesreich erzählt. Er hat sie ihnen nahegebracht und hat diese Botschaft mit dem Leben der Menschen verbunden. Mit Saat und Ernte, mit Lilien und mit Vögeln, mit Sauerteig und mit Weinstücken. Hier in Galiläa hat Jesus die Menschen berührt, hat sie geheilt und gesegnet, hat ihnen Geschichten erzählt und Gleichnisse. Er hat Zöllner, Frauen und Kinder, Arme und Reiche, Kranke und Gesunde ins Evangelium, in die gute Nachricht von Gott mit hineingenommen. Das Reich Gottes ist nahe. In meiner Person ist es sichtbar, tastbar, erlebbar mitten unter euch. Das ist die Botschaft Jesu. Hier in Caesarea Philippi, wo sich weit weg von Jerusalem eigentlich so vieles ereignet hat, hier scheint alles geklärt zu sein. Genau in der Mitte des Evangeliums, da setzt aber jetzt der Evangelist Markus eine Art Wendepunkt. In der ersten Hälfte des Evangeliums geht es vor allem darum, wer der Messias ist. Und jetzt wird gefragt, wie ist er denn, dieser Messias? Jesus nimmt seine Jünger auf die Seite und fragt sie, wer sagen denn eigentlich die Leute, dass ich sei? Und die Antwort, die er von seinen Jüngern hört, die hat er wahrscheinlich so erwartet. Sie sagen, die Menschen sagen, dass du ein großer Prophet bist, so wie Elia oder so wie der Johannes, Johannes der Täufer. Und ihr, fragt Jesus weiter, was denkt ihr? Wie fast immer ist Petrus der Erste, der sich dann traut. Das ist doch glasklar. Du bist der Christus, auf den wir so sehnlichst warten. Ich kann mir das gut vorstellen, diese Szene, wie plötzlich alle anderen Gespräche im Jüngerkreis verstummen. Wie alle gespannt zuhören jetzt. Jetzt hat endlich nämlich einmal einer das laut ausgesprochen, was sie alle denken und wo sie sich bisher nur getraut haben, hinter vorgehaltener Hand drüber zu tuscheln. Du bist der Langersehnte. Du bist der Retter, der Messias. Und wir sehen das doch und erleben es, wie gut du den Menschen tust. Und wenn wir mit dir zusammen sind, dann spüren wir etwas vom Reich Gottes. Und die großen Erwartungen, die sich bei den Jüngern mit Jesus verbinden, die werden da zwar nicht ausgesprochen, aber sie stehen unausgesprochen im Raum. So kann es doch jetzt weitergehen. Jetzt läuft es endlich so prima. So muss es weitergehen. Jetzt kann sich die Botschaft ausbreiten. Und wie reagiert Jesus hier jetzt? Jesus widerspricht dem Petrus nicht. Er stellt sich diesen Erwartungen nicht entgegen. Und trotzdem ist das, was der Petrus sagt, trotzdem sind die Erwartungen, die damit verbunden sind, nur die halbe Wahrheit. Und deshalb befiehlt Jesus seinen Jüngern, sie sollen schweigen. Warum tut er das? Er tut das, weil auf einmal plötzlich nichts mehr geklärt ist. Sondern vieles von dem, was vorher so klar erschienen hat, das ist plötzlich wieder offen. Wieder in Frage gestellt. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt unser heutiger Predigttext an. Das ist Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Liebe Gemeinde, das ist nicht der liebe Herr Jesus, den wir hier sehen und erleben. Markus erzählt von einem handfesten Streit, bei dem es regelrecht zur Sache geht. Wie das halt so ist, wenn man eigentlich denkt, alles ist geklärt und dann ist doch wieder plötzlich alles offen. Jetzt nimmt Petrus Jesus auf die Seite und vermutlich ist er dabei regelrecht handgreiflich geworden sogar. Petrus fühlt sich vermutlich vor den Kopf gestoßen. Jetzt hat er doch gerade erst dieses große Bekenntnis ausgesprochen. Du, Jesus, du bist der Christus, der Messias. Er hat das ausgesprochen, was alle anderen bisher gedacht haben nur. Jetzt stehen sie im Raum, diese großen Erwartungen. So könnte es weitergehen. Es läuft doch so prima jetzt gerade. Und dann diese Antwort von Jesus. Das passt nicht. Können wir Menschen uns den Christus, den Messias doch nicht vorstellen. Leiden, verworfen werden, sterben, sogar gewaltsam zu Tode kommen. Liebe Gemeinde, hier werden Erwartungen durchkreuzt. Und das erträgt der Petrus nicht. Das kann er einfach nicht aushalten. Können wir ihn verurteilen deshalb, weil er so menschlich empfindet, so menschlich denkt? Wer von uns könnte denn diesen Gedanken ertragen, dass unser bester Freund ermordet wird und dass er sehenden Auges in dieses Schicksal hineinläuft? Wer von uns wehrt sich denn nicht, wenn seine Erwartungen einfach so durchkreuzt, ihnen einfach so widersprochen wird? Aber hier geht es ums Ganze. Hier geht es plötzlich um alles. Setzt sich der Wille Gottes durch oder setzt sich der Wille des Menschen durch? Siegt Christus oder siegt der Satan? Das ist die entscheidende Frage hier jetzt. Jesus lässt sich auf diese Auseinandersetzung ein. Er lässt sich herausfordern. Und für den Petrus setzt er an dieser Stelle 3 Kreuze. An 3 Stellen durchkreuzt Jesus die Hoffnungen und die Wünsche, die Petrus hat. Vielleicht auch die unseren. das erste Kreuz. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ich denke, der Petrus, der hat sich das vermutlich so vorgestellt, dass mit diesem Christus-Titel schon alles Wichtige über Jesus gesagt ist. Dass mit dem Titel alles geklärt ist. Und an dieser Stelle wird Petrus jetzt ganz klar und schmerzhaft korrigiert. Er hat ja recht, wenn er Jesus den Christus nennt. Aber dieser Jesus, der versteht es als seinen von Gott gegebenen Auftrag, dass er sich dem Leiden ausliefert. Darin besteht gerade seine Macht, dass er auf Macht verzichtet. Christus und Leiden, das schließt sich nicht aus. Gerade in diesem Verzicht auf die Macht scheint etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes aufzuscheinen. Das ist eben nicht wie bei diesen Selbstmordattentätern zu allen Zeiten, dass Jesus sich einen Lohn im Jenseits erhofft und deshalb möglichst viele Menschen mit sich in den Tod reißt. Im Gegenteil. Jesus sucht nicht den Tod von vielen, sondern in seinem Leiden, in seinem Tod eröffnet sich geradezu den vielen ein neuer Weg ins Leben hinein. Schon an dieser Stelle in der Mitte des Markus-Evangeliums bekommen wir jetzt eine Ahnung davon, von dem, was später dann in den Passionsgeschichten berichtet wird. Jesus wird misshandelt werden mit einer erschreckenden Brutalität. Man wird ihm eine Dornenkrone aufsetzen und ins Gesicht drücken. Menschen werden ihre Aggressionen an ihm bis zum Letzten ausleben. Wer einen anderen so leiden lässt, der sucht sich nicht selten ein Ventil für die Demütigungen, die er selber erlitten hat in seinem Leben. Wer einem anderen seine Aggressionen in dieser Weise auslebt, der wird häufig selber nicht mit dem fertig, was man ihm angetan hat. Wer einen anderen erniedrigt, der wiederholt seine eigene Erniedrigung. Menschen lassen andere für das büßen, was sie selber erlitten haben, was sie selber vielleicht wehrlos ertragen mussten. Und dieser Mechanismus sitzt oft viel, viel tiefer als jede Kontrolle und als jedes Bewusstsein. Einer, der sich freiwillig dem Leiden aussetzt, weil er das als seinen Auftrag ansieht und versteht, der lässt das Leiden der anderen an sich selber zum Ende kommen. Er eröffnet denen, die ihre Aggressionen ausleben, geradezu einen neuen Weg, ein neues Leben. Der Menschensohn muss leiden und sterben. Es gibt keinen anderen Weg aus der Gewaltspirale heraus. So schwer es dem Petrus und so schwer das vielleicht auch uns zunächst manchmal fällt, das einzusehen. Kommen wir zum zweiten Kreuz. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diesen Satz von Jesus finden wir in leichten Abwandlungen insgesamt 6 Mal in den Evangelien. Dieser Satz beschreibt eine neue Art zu leben. In der Nachfolge Jesu zu leben. Ganz wörtlich verweist hier in dieser Geschichte Jesus den Petrus hinter sich. Luther übersetzt hier, geh weg von mir. Aber wörtlich übersetzt sagt Jesus, geh hinter mich, folge mir nach. Und damit nimmt er dem Petrus etwas weg. Er nimmt ihm seine Kontrolle, die Führungsposition weg. Jemand, der Christus nachfolgt, der gehört nicht mehr sich selber. Jemand, der Jesus Christus nachfolgt, der gehört nicht mehr sich selber. geht dann nicht mehr nur darum, der eigenen Nase nachzugehen, sondern hinter einem anderen herzugehen. Darin, liebe Gemeinde, liegt eine große Herausforderung. Vielleicht für manchen sogar eine Art Demütigung. Wer gibt denn schon gerne die Kontrolle ab? Wir haben doch gerne alles selber in den Händen. Wer von uns hört das denn gerne, dass er sich selber seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen soll? Sein Kreuz auf sich nehmen. Sich selbst nicht nur hinter Jesus, sondern womöglich ganz hinten anzustellen. Hier ist die Gefahr des Missverständnisses ziemlich groß und genauso auch die Gefahr des Missbrauchs. Diese Worte Jesu verstehen wir nur dann richtig, wenn wir darin eine Befreiung und eine Entlastung für uns sehen. Hinter Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen, das ist letztendlich ein Leben aus dem bedingungslosen Vertrauen zu Gott. Weil ich mich in dieses Vertrauen hineinbegebe, deshalb kann ich mich auch in diesem Vertrauen bergen. Deshalb kann ich mich unterbrechen lassen von diesem ständigen Kreisen um mich selber und um meine eigenen Bedürfnisse. Ich kann meine ständige Angst um mich selbst und um mein Leben einem anderen in die Hände legen, einem anderen anvertrauen. Wenn ich unter dem Druck stehe, dass ich mein Leben um jeden Preis selber garantieren muss, um jeden Preis selber sichern muss, dann fange ich doch unweigerlich an, mich nur noch um mich selber zu drehen, um meine Bedürfnisse, alles das oben anzustellen. Die neue Art zu leben, zu der Jesus uns einlädt, das Leben in seiner Nachfolge lebt aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Ich brauche mein Leben nicht selbst zu garantieren. Ich brauche mein Leben nicht selber zu sichern, weil es von Gott gehalten und getragen wird. Was für eine Entlastung. Wenn ich dem trauen kann, dann kann ich auch getrost tragen und aufnehmen, was das Leben mir an Kreuzen zumutet. Ich muss nicht das Kreuz Jesu tragen, ich kann es auch nicht. Das wäre absolut zu schwer für mich. Mein eigenes Kreuz, das ist immer wieder schon schwer genug. Aber ich darf darauf vertrauen, dass er an meinem Kreuz mitträgt. Dass er mir die Kraft gibt, mit meiner Last fertig zu werden. Ich brauche mich nicht in meinen Sorgen zu verlieren. Das dritte Kreuz. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Liebe Gemeinde, in diesem dritten Kreuz liegt ein tiefes Geheimnis unseres Lebens und unseres Glaubens. Derjenige, der sich mit aller Anstrengung und um jeden Preis durchsetzen will, der wird einiges, der wird vielleicht sogar sehr vieles im Leben gewinnen. Und er steht trotzdem in der Gefahr, dass er am eigentlichen Leben vorbeilebt und dabei sich selber verliert. Die ganze Welt gewinnen. Das ist fast so etwas wie die Hauptmelodie des Versuchers, des Diabolos, des Durcheinanderbringers. Immer wieder erleben doch Menschen gerade an dieser Stelle Not. Not, die aufbricht, wenn sie alles hatten und dann plötzlich alles verlieren. Wir hatten doch alles und auf einmal hatten wir nichts mehr. Und unsere Ehe ist zerbrochen und auseinandergegangen. Wir hatten doch alles und dann hat sich unsere Tochter gegen uns gestellt. Wir hatten doch alles und dann sind wir plötzlich mitten in die Börsenkrise hineingestolpert, haben alles verloren. Wir hatten doch alles erreicht und dann bin ich plötzlich krank geworden. Wir hatten doch alles und dann haben wir angefangen, medizinische Forschungen an menschlichen Embryonen herum zu experimentieren. Wir hatten doch alles und haben dann gemerkt, dass wir das Leben verloren haben. Liebe Gemeinde, Jesus zeigt uns auf seinem Weg, mit dem er unsere Wege und unsere Wünsche manchmal auch durchkreuzt. Er zeigt uns da eine Alternative. Wahres Leben finden wir nur dann, wenn wir uns selber hingeben. Wahres Leben finden wir nur dann, wenn wir bereit sind, uns selber hinzugeben. Wir finden Leben nur dort, wo wir uns anfangen, uns zu verschenken. Nicht dort, wo wir versuchen, uns mit aller Macht zu behaupten. Das ist die Wahrheit, die in dieser Provokation Jesu liegt. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wenn wir loslassen, wenn wir frei werden, Gott zu vertrauen, uns auf ihn zu verlassen, dann finden wir das Leben. Dieses Leben, nach dem wir uns doch so sehr sehnen, dieses Leben mit Tiefgang, mit Erfüllung und mit Sinn. Nicht indem wir um jeden Preis gewinnen wollen. In der Mitte seines Evangeliums scheint bei Markus alles geklärt zu sein. Und dann zeigt uns Markus in den Worten Jesu, wie der Messias wirklich ist. Er geht für uns ins Leiden, damit wir einen neuen Weg ins Leben finden. Er ruft uns hinter sich her. Er mutet uns zu und er ermutigt uns dazu, uns selbst zu vergessen und uns dabei beschenken zu lassen. Voller Vertrauen, ihm die offenen und leeren Hände hinzuhalten. Wir erfahren nicht, wie Petrus jetzt in dieser Situation reagiert hat. Ich kann nur vorstellen, dass er dann nachdenklich geworden ist. Und schließlich, so wissen wir, ist er doch den Weg Jesu mitgegangen und ist nach einigem Stolpern und nach manchen Umwegen zum Fels geworden, auf den Christus seine Kirche gebaut hat. Liebe Gemeinde, lasst es uns so machen wie Petrus. Lasst uns mitgehen nach Jerusalem. Mitgehen auf der Spur des Lebens. Amen. Jesus, berühre mich. Wir singen gemeinsam dieses Lied 078 im Orangenen Liederbuch.